wenn Sie den Psalm 18 aufschlagen, das muss ich doch noch vorher erklären, das ist ja so ein Hammerwort. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Nun sind wir es ja gewohnt in unserer Zeit, dass da viele große Sprüche gemacht werden. Kennen alle noch den Boxer, der sagt, ich bin der Größte. Und es hat ja vielen Politikern großen Eindruck gemacht, dass der amerikanische Präsident gesagt hat, yes, we can, wir machen alles. Oder wir schaffen das. Sieht in der Wirklichkeit immer wieder anders aus. Im Wort Gottes gibt es keine Menschensprüche. Wenn man da vorbeiläuft, auch in den Spuren Berlins, wie viel Größe in der deutschen Geschichte zerbrochen ist. Pracht und Herrlichkeit. Und da muss ich Sie zunächst darauf hinweisen, auf die Verse 5 bis 7 von diesem Psalm 18. Da sagt David, es umfingen mich des Todes Bande und die Fluten des Verderbens erschreckten mich. Haben Sie das schon einmal erlebt? Durch diese Tiefen zu gehen, der Todesnähe. Des Totenreichs Bande umfingen mich und die Stricke des Todes überwältigten mich. Als mir Angst war, rief ich den Herrn an und schrie zu meinem Gott. Da erhörte er meine Stimme von seinem Tempel und mein Schreien kam vor ihn zu seinen Ohren. Aus ganz großer Not, aus Zerbrechen von menschlicher Stärke, Sicherheit, Selbstvertrauen, hat er das erlebt. Es gibt einen lebendigen Gott und er steht zu seinem Wort und er kümmert sich um mich. Und das müssen Sie entdecken, persönlich entdecken für sich. Es kommt ja nachher, Sie müssen das selber noch lesen, diesen Psalm, wie das dann drin ist. Er führte mich hinaus ins Weite, er riss mich heraus aus der Angst, denn er hatte Lust zu mir. Oder im Vers 33, Gott rüstet mich mit Kraft, er macht mich stark. Ich bin doch selber ein Nichts, ein Staub, ich bin Asche. Aber er macht aus meinem Leben etwas. Er macht meine Füße gleich den Hirschen und stillt mich auf meine Höhe. Du gibst meinen Schritten, im Vers 37, weiten Raum, dass meine Knöchel nicht wanken. Dieser Psalm steht zweimal in der Bibel. Es gibt sonst nie mehr. Aber in 2. Samuel 24 erzählt das noch einmal damals, oder davor, 22, ist der Psalm noch einmal aufgenommen als das Lebensbekenntnis des Königs David. Das war sein Leben. Wir kennen ja so viel von diesem David. Aber es ist ganz wichtig, wie er das erfahren hat. Wie kann man das erleben? Und jetzt kommen diese Verse, die ich meiner Predigt zugrunde legen will, Vers 2 bis 4. Wie kann man das erleben? Herzlich lieb hab ich dich, Herr, meine Stärke. Er hatte doch keine Stärke. Der Herr war seine Stärke. Herr, mein Fels, wo man sicher hinstehen kann. Meine Burg, die Fliehburg, wo man die Zugbrücke hochmacht, dass die Feinde nichts mehr machen können. Mein Erretter, mein Gott, mein Hort, auf den ich traue. Mein Schild und Berg meines Heils und mein Schutz. Neunmal, mein Gott, mein erster Punkt, wir brauchen ein persönliches Liebesverhältnis zum lebendigen Gott. Es gibt viele Christen, die können ewig über Gott reden, aber sie reden wie über irgendeine naturwissenschaftliche Entdeckung in der Pflanzenwelt oder bei den Insekten. Oder wie über einen archäologischen Fund in der Wüste, wo man alte Trümmer ausgräbt. David redet ganz anders. Weil in seinem Leben aller Stolz zerbrochen war. Das ist das größte Hindernis auf dem Weg des Glaubens. Unser Stolz, unser Ich. Wir haben mühsam unser Selbstvertrauen zurechtgelegt und wollen etwas sein und etwas wirken. Das braucht man in dieser Welt, wenn man etwas leisten will. Wir sind oft genug eingebrochen. Aber das war für den David das Entscheidende, dass er in dieser Not war, in seinem Leben gescheitert, verfolgt, gejagt, dass er selber gar keinen Ausweg mehr wusste in der Nacht seines Lebens. Ich bin heute Nacht noch oft wachgelegen, habe die Gesichter gestern beim Marsch für das Leben der Demonstranten angesehen. Ich habe mit ein paar gesprochen und gesagt, ich bewundere Sie, Ihren großen Einsatz. Haben Sie das Glück Ihres Lebens gefunden? Die da geschrien haben, wir haben Spaß, ihr habt nur Jesus. Toll. Ich hätte es Ihnen gern erklärt und gesagt, ich steckte doch wie der David im Sumpf meines Lebens. Ich war doch ganz, ganz tief unten. Und ich komme immer wieder an diesen Punkt, wo ich erst merke, wie in meinem Herzen ganz tief im Leben eines jeden Christen die teuflischen Mächte wüten. Und wir kämpfen und kämpfen und können nicht siegen. Allein Jesus ist der Sieger, der mich herausholt aus der Schuld, aus der Sünde, aus den Klauen der Hölle. Wie kann ein Mensch denn anders bestehen? Und das ist so gut, dass das in der Bibel erzählt wird, dass selbst der mutigste der Jesus-Jünger, die mit ihm waren, seiner Fans, der mutigste, tüchtigste, tapferste, der gesagt hat, Jesus, du sollst mal erleben, wie ich eintrete für dich. Ist ja heute auch schon stolz, wir treten ein für die Werte. Nein, wir treten sie doch mit Füßen im eigenen Leben. Wenn sich alle an dir ärgern, sagte dieser Petrus, ich werde mich nicht an dir ärgern, du kannst dich auf mich verlassen. Und dann ist er so schrecklich tief eingebrochen. Wissen Sie, dass jeder Mensch von dieser schrecklichen Not bedroht ist zu fallen. Ganz tief zu fallen. Gläubige Christen können ganz tief fallen. Und dann ist die Stunde passiert, er hat ja selber nie damit gerechnet. Eine ganz harmlose Situation am Kohlenfeuer, wo nur eine Magd, eine schlichte Frau ihm sagt, du warst doch auch mit Jesus. Er dachte immer noch, dass er für Jesus große Taten schlagen will und dann sagt, nee, ich kenne den nicht. Und er verleugnet Jesus. Und dass dieser Petrus so tief eingebrochen, dass jeder Stolz, jede Selbstsicherheit in ihm zerbrochen ist. Und ich finde das so groß. Jesus ist der beste Therapeut deines Lebens. Wir suchen ja immer, wo sind Menschen, die können uns Sicherheit geben in der Unsicherheit meines Lebens. Wir leiden doch alle unter unseren Minderwertigkeitsgefühlen. Wo kann mir einer Mut machen? Du musst an dich selber glauben. Nein, da glaube ich doch nimmer dran, weil ich doch weiß, wie leicht ich fallen kann. Kein Mensch kann sich darüber erheben. Und was hat denn dann Jesus mit diesem Petrus gemacht? Der Petrus war längst wieder zurückgekehrt in seinen Berufsalltag und schafft wie ein Wilder. Aber die Geschichte mit Jesus, die war irgendwo unbewältigt. Und Jesus traf ihn wieder, es war kurz bevor Jesus von dieser Welt schied. Und da traf ihn Jesus und hat ihn nur gefragt, hast du mich lieb? Ich weiß nicht, wo Ihre Glaubenszweifel hängen. Hast du Jesus lieb? Die Krone des Glaubens, hast du Jesus lieb? Dreimal hat ihn Jesus gefragt. Weil der Petrus ja dreimal Jesus verleugnet. Hast du Jesus lieb? Die ganze wunderbare Geschichte deines neuen Lebens mit Jesus hängt nur in dem einen, hast du mich lieb? Ich war ja nur einmal in meinem Leben richtig verliebt. Das war, als ich dieses Mädchen traf, damals 18-jährig, und wir in den Stuttgarter Wäldern spazieren gingen und ich sie fragte, willst du mich heiraten? War bei mir keine lange Überlegung. Ich habe gesagt, solche Frau finde ich nie wieder. Es war der größte Schatz. Da sind wir weit über 50 Jahre verheiratet. Aber das ist so geblieben, wenn man was lieb hat, das ist viel größer als ich. Ich wäre doch nicht nach Berlin gekommen, wenn meine Frau mich nicht begleitet hätte. Das Wunderbarste, dass ich diesen Schatz gefunden habe, wie viel mehr noch, Es war, wie wir uns verlobt haben, ich habe gesagt, ich bin ja schon gebunden. Ich habe mein Herz doch schon Jesus geschenkt. Und der hat mich herausgeholt aus der Sinnlosigkeit meines Lebens. Der hat mich mit seiner Liebe geliebt. Und das ist so wunderbar, dass es gar nicht um die eigene Stärke geht, sondern da ist jemand, der mich lieb hat. Und dieser Herr Jesus, der trägt mich und hält mich. Wohl den Menschen, die dich, den Herrn, für ihre Stärke halten, nicht sich. Nein, nie mehr mich für meine Stärke halten, sondern wissen, Herr Jesus, ohne dich kann ich nichts mehr tun. Aber alles mit dir, ich kann mit dir viel wagen. Jetzt kann ein kritischer Beobachter sagen, aber der David wusste doch noch gar nichts von Jesus. Doch, das hat der Jesus sogar einmal gesagt, dass der David schon einen prophetischen Blick auf Jesus hat. Im ganzen alten Bund sehen Sie, Jesaja hat schon das Sühnopfer von Jesus am Kreuz vorhergesehen. David sah Jesus, das große Erbarmen der Gnade Gottes. Und das war ihm ein Trost in der Sinnlosigkeit dieser Welt und in der Schuld und dem Versagen seines Lebens. Das war für ihn ganz wunderbar. Wir haben gerade das Lied gesungen von der Anna Stiel. Wenn sich die Sonne verhüllt, der Löwe um mich brüllt. Wissen Sie, was die Macht Satans ist? Nicht bloß in Berlin, in dieser unheimlichen Stadt, sondern in Ihrem eigenen Leben. Wie können Sie ohne Jesus leben? Der einzige Sieger über die Macht der Hölle, des Todes und des Teufels ist Jesus. Und das macht uns sehr mutig und darum ist es die wichtigste Frage deines Lebens. Hast du Jesus wirklich lieb? Das ist ein Liebesverhältnis. Und das Liebesverhältnis ist so wunderbar, weil David sagt, von Herzen habe ich dich lieb. Das erfasst mein Gemüt, das Innerste meines Lebens. Das ist nicht bloß ein Spruch, der über meine Lippen kommt. Man kann ja manchmal so Lieder singen, das bleibt ein Lippenbekenntnis. Nein, in allem, was ich denke und tue, geht es nur um dich. Herzlich lieb habe ich das, habe ich dich. Ach, das ist so wunderbar, wie oft das in der Bibel vorkommt. Bei einer ganz schlimmen Frau, einer Prostituierten, die Jesus zu Füßen fällt. Und dann saß daneben ein ganz moralischer Mensch, der mit seiner ganzen Leidenschaft für die Werte des religiösen Lebens kämpft und der Frömmigkeit. Simon, der Pharisäer. Und Jesus sagt, Simon, eins hast du nicht, die Liebe, die diese verlorene Frau hat. Und die steht über dem korrekt lebenden, frommen Mann, weil die Liebe zu Jesus alles überdeckt. Und das ist das Größte, was man haben kann. Und dass man dieses Liebesverhältnis braucht. Jetzt kommt mein nächster Punkt. Vier Punkte habe ich heute. Aber wenn man diese Liebe nicht hat, ist ganz furchtbar. Wenn dein Glaube nur ein totes Wissen ist, schon der Paulus sagt, Jesus Christus liebhaben ist besser als alles Wissen. Es sind manche Leute, die haben ganze Kompendien, Bücher über Christus im Kopf und haben keine persönliche Liebe zu Jesus. Das ist was ganz Fremdes für sie. Darum, was, wenn ich diese Liebe nicht habe? Toll, dass die Bibel das sagt. Wenn ich diese Liebe zu Jesus nicht hätte, dann wäre ich wie eine rostige Blechbüchse, die nur Krach macht, wenn man sie auf der Straße rumkickt. Wie ein klingendes Erz. Wie eine Schelle, die nur kleppert. Und wenn ich alle meine Habe den Armen geben würde, es wäre null und nichts vor Gott und den Menschen. Und wenn ich meinen Leib brennen ließe und Märtyrer werden würde, stellen Sie mal vor, Ihr Leben opfern würden, es wäre nichts. Und Jesus setzt in der Bergpredigt, die also eine große Achtung hat, wer schätzt dich, die Bergpredigt, im letzten Kapitel nochmal hinzu und sagt, du kannst Wunder tun als Wanderprediger. Du kannst Prophezeiungen machen, größten Ausmaßes. Du kannst durch die halbe Welt reisen und predigen, aber Jesus sagt, ich kenne dich nicht. Geh von mir. Weil das Liebesverhältnis zu Jesus die offene Tür ist, durch die man allein zu Jesus kommt. Diese Liebe, die kennen Sie als Liebe von Eheleuten, als Liebe von Kindern zu Eltern, von Freunden, die sich schätzen und ehren. Aber noch viel wunderbarer, wie das ist, die Liebe Jesu, die uns treibt, die in unser Herz ausgeschüttet wird und die uns erfüllt, die unser Gemüt erfüllt. Das ist mein dritter Punkt. Wie kriege ich diese Liebe? Wie kriege ich diese Liebe? Ganz wichtig, ich habe sie nicht. Das ist ein Thema, wo man gestern hätte in Ruhe und freundlich und Barmherzigkeit mit so vielen jungen Menschen reden können. Wie viele junge Leute haben so etwas erlebt, was nach Liebe klingt, aber am Ende wurden sie liegen gelassen wie ein alter Schuh. Und dann war die Liebe zerbrochen und nur eine Wunde da. Wie kriegt man denn Liebe? Die größte Liebe hat Gott dieser Welt geoffenbart. Gott ist Liebe, das Urbild aller Liebe. Bei uns ist ein ganz jämmerlicher Abklatsch, selbst wenn Sie ganz starke Liebe haben, nur ein jämmerlicher Abklatsch der göttlichen Liebe. So sehr hat Gott diese Welt geliebt, die verlorene Welt, dass Gott sagt, ich opfere meinen Sohn für diese Welt, das gibt's doch gar nicht. Hingeben in den Tod für eine verlorene Welt, diese Liebe. Und das muss man einmal in seinem Leben erkennen. Es kann keiner zum Glauben an Christus kommen, der nicht seine Verlorenheit und tiefe Verdammnis in seinem Leben erkannt hat und nicht täglich darunter leidet. Ich bin Kind der Hölle. Es ist also gut, dass Jesus aus Matthäus 15 so sagt, dass alles Böse aus meinem Herzen kommt, nicht aus der Welt. Wir meinen immer, es kommt von den Plakaten und von den Lokalen und von den Einflüssen des Fernsehens. Nein, aus meinem Herzen kommt das Böse. Neid, Eifersucht, Habsucht, alles kommt aus mir. Und in diesem unheimlichen Leben will Gott seine herrliche Liebe an mir verlorenen Menschen klar machen. Lasst uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Ich habe diese Liebe empfangen als ein Unwürdiger, bleibe immer ein Unwürdiger. Und sie bleibt bis an mein Lebensende eine Liebe, die ich gar nie verdient habe. Und diese Liebe darf ich empfangen und das ist die Bibelsprache so toll, wenn ein Paulus sagt, sie ist ausgeschüttet wie mit Eimern in unser Herz. Da musst du einmal davor stehen bleiben und diese Liebe in dich aufnehmen. Ja, ich glaube, es ist ein ganz großer Verlust, wenn wir heute die großen Zeugnisse in den Liedversen der Vergangenheit, der vergangenen Jahrhunderte nicht kennen. Denn das haben die ja so intensiv erlebt, in Schreckenszeiten, in persönlicher Not, in elender Familie, in Enttäuschungen, diese Liebe Gottes. Es war ein ganz depressiver Mensch, der Christian Gregor, der Herrnhuter Brüdergemeinde, der Sangesmeister, er hatte die Gabe, die Verse von Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf noch in gute Reime zu bringen. Zinzendorf hat immer ohne Papier gedichtet. Er stand hier hin und hat seine Verse gedichtet. Die waren entsprechend holprig, aber der Christian Gregor hat sie noch in Verse gebracht. Aber Christian Gregor hat uns auch selber so schöne Verse gebracht. Hättest du dich nicht zuerst an mich gehangen, ich wäre von selbst dich wohl nicht suchen gegangen. Du suchtest mich und nahmst mich voll Erbarmen in deine Arme. Das kann man im 21. Jahrhundert nicht anders sagen als im 18. Jahrhundert. Das ist das Wunder, dass das Bibelwort in dieser Sache immer durch die Jahrhunderte die gleiche Botschaft hat. O Liebe, Liebe, du bist stark. Du steckest den in Grab und Sarg, vor dem die Felsen zittern. Jesus, den Lebensfürsten, Gott aus Liebe lässt seinen Sohn ins Grab legen und beerdigt werden und auferstehen. Aus Liebe zu mir, war Paul Gerhardt, im Lied ein Lämmlein geht und trägt dich. Was macht Gott nicht in Liebe für mich, um mich zu retten aus der Verlorenheit und Verdammnis? Und diese große Liebe Gottes, über die kann man immer nur nachsinnen. Der Apostel Paulus hat ja einen kranken Körper gehabt, einen siechen Leib. Schreckliche Schwäche. Wer von Ihnen Migräne hat, kann vielleicht ahnen, was das war. Und dann diese Weidenreisen und dann diese Widerstände. Umgekommen, fast im Seesturm. Das Schiff ist untergegangen, geschlagen, von Räubern überfallen, von Feinden umgeben, von untreuen Brüdern in der Gemeinde beleidigt und verspottet. Aber dann sagt er, die Liebe von Jesus, die treibt uns. Die Liebe von Jesus treibt, die macht uns aktiv. Das ist ein Kennzeichen unserer Zeit, dass wir von Aktivisten reden. Aber das ist immer unsere Frömmigkeit. Da kommt nicht viel raus, diese Aktivisten. Wir wollen doch keine Aktivisten sein, sondern wir wollen Menschen sein, von der Jesus-Liebe getrieben, auch für die Liebe, eine Liebe haben zu den Menschen, die uns begegnen, und diese Liebe von Jesus weitergeben in dieser Welt. Wie kein anderer hat David das grauenhafte Elend der menschlichen Existenz beschrieben. In Heidelberg gab es einen großen Psychotherapeuten, den von Bayer, mit seiner Frau, große Psychotherapeuten, die gesagt haben, es gibt in der ganzen Weltliteratur nichts so Tiefes, ein Menschenerkenntnis, wie David geschrieben hat im Psalm 22. Es umgeben mich gewaltige Stiere, sie dringen auf mich ein, ich bin verloren. Ich kann alle meine Knochen zählen. Die tiefsten der seelischen Erschütterungen hat David erlebt, und dann im Psalm 32 beschreibt er, was Schuld ist, wo alles verschmachtet in meinem Leben, wenn ich einmal erkenne, was ich in meinem Leben an anderen getan habe. Und David hat den Mut gehabt, das offen zu sagen. Wissen Sie, dass das das größte Christusbekenntnis ist, wenn Sie von Schuld reden, Sie brauchen keine Details erzählen. Aber sagen, ich komme aus einem verlorenen Leben, ohne Jesus wäre ich ein Todeskandidat. Psalm 51, ein Psalm, der von der totalen Verlorenheit des Menschen redet, aber er hat mich herausgeholt, er liebt mich. Um meiner Sünde willen hat er mich errettet, sein Blut macht mich rein. Ich bin gerecht vor Gott, ein Kind Gottes. Das ist die Liebe, die man erkennen muss, die große Freude. Wie kriege ich die Liebe? Indem Sie immer wieder vor diesem Wunder stehen. Beugen Sie sich unter die Schuld und dann blicken Sie auf Jesus und sagen, danke. Alles hat er mir erlassen, alles, kaum kann ich es fassen. Alle meine Schuld und Sünde trug er dort für mich auf Golgatha. Das ist so wunderbar, es ist alles weggetan. Nun weiß und glaube ich feste, ich rühm's auch ohne Scheu, dass Gott der Höchste und Beste mein Freund und Vater sei. Weißt du's? Ja. Weil er seine Liebe mir gegeben hat. Ich bin unwürdig, aber er hat mir seine Liebe gegeben. Das ist die Liebe Gottes, die ganz, ganz große Liebe. Und dann spricht David in diesem Psalm noch so schön, herzlich lieb habe ich dich. Du bist meine Stärke, darum bist du so groß. Was können mir Menschen noch machen, wenn Gott für mich ist? Schicksal? Nein, der Herr ist meine Zuversicht und mein Leben. Meine Stärke. Und dann so wunderbar, Herr, mein Fels. Wenn Sie Nachrichten hören, werden Sie sagen, was kommt noch in der kommenden Woche? Wackelt alles. In der Regierung, in Deutschland, was steht noch fest? In der Welt. Der einzige Fels, auf dem Sie sicher stehen können, Jesus ist der Felsengrund und sein Wort ist wahr und trüge nicht. Und ich gehe fröhlich meine Straße, weil er mein Herr ist. Und dann kommt dieses schöne Bild von der Burg. Da steht im Hebräischen Meschuda. Und dann lesen Sie in der Davidsgeschichte, wie in der Wüste Negev David sich immer wieder auf die Bergfeste zurückgezogen hat. Meschuda, ja, die Israel-Touris, die kennen Masada. Natürlich war der David dort oben, hat er sich vor Saul versteckt. Aber sagt er, viel wichtigere Zufluchtsort ist, wenn mich die Ängste der Welt überfallen, dass ich mich zurückziehen kann in der Fliehburg des lebendigen Gottes, meines Heilands, der mich birgt. Und ich habe diese Bewahrung in ihm, diese Beschützung. Es gilt bis in ihre Todesstunde hinein, dass er sie nicht loslässt und dass er sie hält. 9-mal steht in diesem kurzen Vers, mein. Viele Christen, die können nur ein Gott sagen, aber nie mein Gott. Das ist das Kennzeichen. So wichtig ist der Buchstabe M, dass man sich zur persönlichen Sache sagt, mein Herr, durch Jesus geoffenbart, ich weiß es, seine Liebe ist dort festgestellt, die kann nicht widerrufen werden. Und das gilt, Sie könnten da weitermachen, aber das dürfen Sie selber noch suchen, wie oft das vorkommt in der Bibel mit dem Jesus liebhaben. Der große Theologe Karl Barth hat in Jahrzehnten seines Lebens behauptet, es gibt keine Liebe zu Jesus. Das ist eine fromme Erfindung der Pietisten. Theologen können sich gewaltig irren. In der Bibel steht es anders. Im Alten Bund sagt schon eine Frau, manche behaupten ja, die Frau hätte keine Bedeutung in der Gemeinde, die war sogar Richterin, da sind die Leute hingelaufen, die war Wegweiserin, die Deborah. Die hat damals das Volk aus großer Kriegsnot geführt, Richter 4. Und die hat ein Lied gedichtet und da heißt, die ihn aber lieb haben, müssen sein, wie die Sonne aufgeht in ihrer Pracht. Aus unserem verlorenen Leben will unser Herr Jesus etwas Neues machen. Er hat einen Plan für unser Leben, dass es leuchtet wie die Sonne in ihrer Pracht. Kann man kaum nachsprechen. Und dann kennen Sie das andere Wort unter vielen anderen, Römer 8. Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen, auch die beschwerlichen Dinge. Auch die notvollen Dinge, die müssen uns zum Besten liegen. Es liegt an der Liebe zu Gott, dass ich sie annehmen kann. Sie kommen aus der geliebten Hand meines Herrn und ich kann so fröhlich meinen Weg gehen. Es ist ganz wichtig, dass wir das so sehen aus dem Psalm 18. Es ist gut, dass es zweimal in der Bibel drin steht. Im 2. Samuel 22 noch einmal. Was das Geheimnis des Lebens Davids war, warum ihn Gott erwählt hat, weil er eine Liebe hatte, eine innige, heiße, brennende Liebe zu Jesus, dem geoffenbarten Gott, der in ihm seine Liebe uns geoffenbart hat, dass wir es haben dürfen. Und schon als junger Mann gibt es eine bewegendere Geschichte, die wir in unserer Jugend gehört haben. Als der Goliath spottet, weil er ein großer Kerl war, ich bin der Größte, und spottet Gott, dem Gott Israels. Der David war ja nur da, weil er im Rucksack ein bisschen Vesper hatte, Verpflegung für seine Brüder, die damals im Feld lagen mit den Philistern. Und der David fragt, geht niemand rüber und stellt mal dieses Lästermaul ab. Da sagen die, oh, das ist gefährlich, da hängt so viel dran. Der David hat es probiert mit der Rüstung, die war zu groß für ihn, hat sie weggelegt. Aber dann ist er dem Goliath entgegengetreten und als der sein Maul aufriss und sagt, du kommst zu mir, bin ich denn ein Hund? Ich komme, dass du mit der Schleuder zu mir kommst. Und dann sagt der David nur, du kommst zu mir mit Schwert, Spieß und Schild, ich aber, das wunderbare Aber der Bibel, das Wort ist Gottes, ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth. Und das gibt ihrem Leben die Sicherheit, bitte keine Selbstsicherheit mehr, die man sich selber zurechtzimmert, sondern aus ihrem großen Lieben zu Jesus hin, ein großes Vertrauen, was der Herr noch tun will und was ich wirken darf für ihn. Der Herr segne sie mit ihrem ganzen Leben. Und wir wollen noch beten, wir wollen uns erheben. Du geliebter Herr und Heiland, Jesus Christus, wir danken dir für dieses große Lieben, mit dem du uns gesucht hast, wo wir ganz fern von dir waren, wo wir eigene Wege gingen, wo wir in Sünde und Schuld gefallen waren, auch jetzt. Auch diesen Morgen können wir nur umkehren zu dir und dir danken, dass dein Blut uns gerecht macht, Du bist für uns gestorben. Du hast dieses Opfer vollbracht der Versöhnung. Und du willst unser Leben erneuern und verändern. Du willst Wohnung machen in uns. Du willst unser Herr sein, unsere Burg, unser Fels, auf dem wir stehen können. Und das wollen wir auch mitnehmen, wenn wir wieder zurückgehen in die ganze Unruhe unseres Lebens, in das, was uns bekümmert. Das wollen wir den Kranken sagen, den Alten, den Verzagten, aber erst recht den jungen Leuten, dass nichts trägt, nichts sie befriedigt und glücklich macht, als allein deine unendliche Liebe. Das Wunder, mit dem wir leben und sterben können. Herr, wir wollen dich bitten für diese Stadt. Gib doch, dass unser schlichtes Zeugnis ein Samenkorn wird, das andere zum Glauben führt. Wo wir es in der Schlichtheit bekennen, wir leben von deinem Erbarmen, unverdientem Erbarmen von deiner Gnade. Segne diese Gemeinde auch mit den Diensten. Wir bitten dich aber auch für diese jungen Menschen, an denen wir schuldig geworden sind, weil wir es ihnen nicht gesagt haben, sodass sie es fassen konnten. Wir bitten dich um Verzeihung, die große Schuld auch der vielen Christen in dieser Stadt. Herr, erbarm dich, dass wir ein Hirtenherz bekommen, Liebe wie du, die uns treibt zu einem ganz schlichten Bekenntnis, nicht mit vielen Worten, sondern dem Bekenntnis, das auf dich weist. Wir danken dir für dein herrliches Wort und dieses Zeugnis auch des Königs David, dass du uns zeigst, wie das die wichtigste Kraft unseres Lebens ist, dich über alles zu lieben. Amen.